Herzlich willkommen bei Penta Radio, der monatlichen Sendung des Chaos Computer Club Dresden. Heute wird es ganz chaotisch, Chaos und Chaos Computer Club sind unsere Themen und ich glaube, wir fangen erst mal an.
Auf dem Ball, der ist halt lustig, hier. Auf dem Ball, der ist halt cheap, der Kinder.
Und die Musik ist jetzt aus und wir hören coolere Musik, elektronischere Musik. Was für die Ohren. Ja, willkommen bei Penta Radio. Wir fangen wie immer an mit den News. Was ist denn passiert? Ich hätte gleich mal einen Kracher. Patent des Monats. Amazon lässt sich das Fotografieren vor weißem Hintergrund schützen.
Ja, so gut.
Das ist echt verrückt, aber die machen das, glaube ich, weil die nicht wollen, dass das jemand anders patentiert und den dann von den Kahn fährt. Weil das Rechtssystem in Amerika irgendwie so merkwürdig ist, dass wenn jemand anders ankommt und sagt, ey, ich patentiere mir jetzt das Fotografieren vor weißem Hintergrund, dann kann der Amazon da, glaube ich, ganz schön abfetten.
Ja, andersrum und kann aber auch jetzt
Amazon andere Leute abfetten. Ja, also sie haben sich irgendwie dazu geäußert, dass sie das lediglich als Schutzmaßnahme machen. Und wenn man sich so Patente anguckt, ich habe mir neulich mal eins angeguckt, deshalb, dann steht da auch eigentlich mehr drin, dass man das Recht an dieser Gegebenheit hat und nicht, dass es strafbar ist, wenn das andere machen. So, aber man kann es halt den anderen verbieten, so deshalb.
Ja, alles kaputt.
Nicht so cool. Ja. Das passt auch zu der Sendung. Am 25.05. war der 25. Todestag von Karl Koch.
Ja. Nicht 23.05., weil ja Illuminatentag und so.
21.05.
Ja, weil 5 ist die Quersumme aus 23 und 23 ist die Zahl der Illuminaten, weil überall, wo 23 draufsteht. Hm? 23.
Ja, am 23. Ja, ja, ja.
Ja, der KGB-Hacker, der irgendwann erhangen im Wald aufgefunden wurde. 89 oder so, oder wann war das?
Ja, irgendwann dementsprechend, wenn es 25 Jahre her ist.
Da gab es auch in Berlin irgendwie eine Veranstaltung mit Zeitzeugen von damals und das ist ganz interessant anzuschauen. Da gibt es schon irgendwie ein Preview, aber eine richtige Version kommt dann noch.
Kommt noch.
Also es war so ein Panel.
Ja, ich habe hier bloß die News dazu offen. Ja, sollte man sich anschauen. Auch den Film kann man eigentlich empfehlen.
23?
Ja.
Ja, das stimmt.
Ja, schönes Ding.
Ein paar Tage vorher hat Heise verkündet, dass so ein Startschuss ist für Chatverschlüsselung zwischen den Servern bei XMPP.
Oh ja, das ist nach den Snowden-Leaks letztes Jahr aufgekommen. Da hat sich die XMPP-Community zusammengerafft und so ein Manifest verfasst.
Ja.
Hat sich ein Ultimatum gesetzt und das ist jetzt abgelaufen. Und alle, die dieses Manifest unterschrieben haben, sollten jetzt die zwanghafte, also den Verschlüsselungszwang bei ihren Jabber-Servern anmachen. Und damit kann halt auf dem Transportkanal niemand mehr mitlauschen. Aber Achtung, die Jabber-Server-Betreiber können natürlich immer noch das lesen, was ihr da mit SSL-Verschlüssel zum Server schickt.
Ja, zum Glück kann man sich die Betreiber ja aussuchen.
Genau, und zum Glück kann man auch Ende-zu-Ende-Verschlüsselung noch draufsetzen, wie OTR, I2E und PGP. Interessanterweise sagt man immer, trotz Ende-zu-Ende-Verschlüsselung hat man das Problem der Metadaten. Die Transportverschlüsselung von SSL, wenn man über so einen zentralen Server geht, die behebt das so ein bisschen. Also da fallen weniger Metadaten an, die man halt aus dem Transportstrom entnehmen kann. Okay. Der Serverbetreiber kann natürlich nach wie vor immer alles lesen.
Ja.
Und wenn man irgendwie der einzige Benutzer auf seinem Server ist, hat das auch nicht so viel Sinn.
Jo.
Bleiben wir bei Telekommunikation. Posteo ist so ein Maildienstleister aus Deutschland, der ist, glaube ich, ganz vorbildlich. Der hat so einen Transparenzbericht vorgelegt und da hat die Telekom gleich nachgezogen. Oh, das ist echt so der Hammer. Sie geben da an, dass sie wegen Urheberrechtsverletzung die Daten herausgegeben haben, also die Inhaber von IP-Adressen beauskunftet haben. In 946.641 Fällen. Wenn man sich jetzt überlegt, die Telekom hat irgendwie 15 bis 20 Millionen Kunden,
ja.
Dann haben sie irgendwie 5% ihrer Kunden verraten.
Das ist schon unglaublich. Der der Verfassungsschutz hat ja auch irgendwie sich diesen Monat wieder im Glanze seiner Existenz gerühmt. Die haben ja eine Journalistin unter Druck gesetzt, weil sie halt irgendwie eine Reportage gemacht hat und da halt Kontakt hatte zu irgendwelchen radikalen Islamisten. Und daraufhin wurde sie dann halt auch, kriegte sie einen Anruf vom BKA und sollte halt irgendwie Informationen mit denen austauschen und das wollte sie nicht. Und daraufhin ist sie dann auch in das Visier des Bundesverfassungsschutzes geraten. So, das. Die sammeln da auch fleißig Daten.
Nochmal zu Bosteo, die benutzen doch auch seit diesem Monat Dane, oder?
Ja, wenn man die DNS-Daten kryptografisch signiert hat mit DNSSEC, dann kann man da auch die SSL-Fingerprints hinterlegen.
Genau.
Das heißt, da wird man ein Stück weniger abhängig von diesen ganzen Certificate Authorities, dieses System, was schon so lange kaputt ist.
Kannst du das noch ein bisschen ausführlicher erklären?
Also, Voraussetzung ist, dass du irgendwie dem DNS vertrauen kannst, dass das also kryptografisch signiert ist. Dafür gibt es eben dieses DNSSEC, was auch so langsam ausgerollt wird. Also in ganz vielen Top-Level-Domains gibt es schon DNSSEC, sogar in .de. Aber die Registrare, also dort, wo man seine Domains gekauft hat, die müssen das auch unterstützen. Das tun sehr, sehr, sehr viele noch nicht.
Und das heißt, da muss ich denen aber erstmal vertrauen, dass sie ordentliche Zertifikate dort verwenden. Und das.
Ja, du musst der DNIC vertrauen und den Betreibern der Root-Server.
Okay.
Also so eine richtig schöne Hierarchie, wie es das DNS vorgibt. Und nicht irgendwie, ich muss jetzt hier einer beliebigen CA vertrauen, die zufälligerweise gerade mit dem Browser mitgeliefert wurde.
Okay.
Ja, und wenn man dann dem DNS vertrauen kann, dann kann man da auch die Fingerprints der SSL-Zertifikate hinterlegen.
Also so, wie man das bei SSH-Schlüsseln schon macht, wie man das bei so verschiedenen anderen Sachen schon immer gemacht hat. Aha, ja. Gut. Danke.
Wie heißt das eigentlich bei SSH? Das benutze ich selber noch nicht. Okay.
Ja,
also die SSH kann das auch, das ist cool.
Das ist aber schon seit mindestens 10 Jahren, dass du deine SSH-Fingerprints auch hinterlegen kannst im DNS und dann kannst du, gibt es irgendwie eine Config-Option, dass du deinem SSH sagen kannst,
bitte
check das da mal.
Und aber bisher war halt DNS noch nicht vertrauenswürdig.
Nee.
Ah, das kommt jetzt so langsam.
Kurze Tech-Frage zwischendurch. Wie kann man bei SSH sagen, welche Art von Fingerprint man sehen möchte?
Weiß ich nicht.
Das ist sehr ärgerlich. Bei uns in der Hochschule geben die auf der Webseite das eine an und das SSH zeigt mir das andere ein. Das ist voll blöd. Kann ich nicht verifizieren.
Ja, das ist doch immer, die Sternchen sind links unten. Oder?
Ah ja, also es gibt so 2D-Bilder. Es gibt auch den Babelprint, was die Fingerprints so ausgibt, dass man sie aussprechen kann. Das finde ich auch ganz neckig.
Mit Strichen dazwischen?
Mhm. Da kommt sowas raus wie Krok, Sok, 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 bla, bla. Puh.
Ja.
Nach Silben unterteilt oder wie?
Mhm.
Okay.
Ja, dann hier noch eine ganz große Schlagzeile in Bezug auf Nachrichtendienste. Ein Sachse, also von hier jemand, hat die NSA-Website defaced. Aber defacement klingt jetzt so ein bisschen krass. Das war halt irgendwie ein Cross-Site-Scripting. Also wenn man irgendwie einen Link generiert und den jemanden unterschiebt, dann kann man da HTML-Code und JavaScript-Code in die gerenderte Website einschleusen.
Hier kam das irgendwie im Fernsehen oder so, wenn mich da jemand drauf angesprochen hatte.
Frag mich nicht nach den Inhalten von Fernsehen, aber ich glaube schon in der Zeitung.
Also die Frage, die ich gekriegt hatte, war das einer, oder das war irgendwie einer mit langen Haaren und der hat und sich bei der NSA eingehackt.
Ja. Einer mit langen Haaren. Vielleicht hat er auch noch ein ThinkPad.
Ja.
Na dann ist er schuldig. So. Ja, aber es gibt ja auch FBI-Informanten, die Anonymous-Angriffe organisiert haben sollen. Das war auch diesen Monat. Ja, ein Informant des FBIs. Halt,
Sabu.
Genau.
Heißt der. Der sieht aber jung aus.
Ja, wobei der, glaube ich, unter Druck gesetzt wurde, ne? Also.
Ich kenne die Hintergründe nicht. Also ich kenne bloß die Headline.
ich weiß gar nicht mehr, wieso der jetzt diesen Monat wieder hochkommt, der hatte irgendwie seine Gerichtsverhandlung, ne? Und hat hier nicht ganz so viel gekriegt, aber muss er nebenbei gelesen. Ja, das ist doch der erste aus diesem, aus dieser ganzen Anonymous-Gruppe da, den sie, wie das halt öfter passiert, den sie halt irgendwie ermitteln und dann sagen sie ihm, pass auf, mein Freund, du kannst jetzt mit uns mitspielen für noch irgendwie ein Jahr. Und wenn es dann zur Anklage kommt, dann lassen wir dich wieder zurück zu deinen Kindern nach 5 Jahren und nicht erst nach 50. Und ich glaube, sowas ist da in dem Ding, also sowas in dem, ungefähr so ist da gelaufen.
Und was haben sie da gemacht? Sie haben Kreditkartendaten von Stratfor, das ist hier so ein Militärsicherheitsdienstleister, kann man das so sagen?
Nee, das ist also so eine Art Nachrichtendienstleister gewesen, wo man halt für Geld, glaube ich sogar, sich subscriben konnte. Und dann haben die einem Einschätzung gegeben von irgendwie, ja, Ukraine in 3 Jahren explodiert dort oder so, ne? Und
ein kommerzieller Nachrichtendienst.
Ja, so, ich glaube so in der Art war das.
Okay,
ja.
Da haben sie Kreditkartendaten hergenommen und mit deren Hilfe mindestens 700.000 US-Dollar an gemeinnützige Organisationen überwiesen. Ja. Höchst kriminell. Ja, die 3D-Drucker, die werden ja auch immer brisanter. In Japan hat jetzt jemand auch Waffen hergestellt und wurde deswegen verhaftet.
Oh. Ja, eigentlich ein schönes Modell. Wenn jemand Waffen herstellt, verhaftet ihn.
Ja. Wie ist denn das eigentlich? Ich glaube, in Vereinigten Staaten muss sind Spielzeuggewehre blau zu markieren. Wenn ich jetzt blauen Kunststoff nehme und.
Na, Moment, es gibt aber rosa Gewehre da für Mädchen.
Das ist schon richtig, aber das sind ja Kunststoffgewehre, ne, die man mit so einem 3D-Drucker macht. Wenn man da jetzt so einen Himmelblau nimmt, dann wäre das ja eigentlich gekennzeichnet als Spielzeug.
Ja, aber wenn es wirklich schießt, ist es ja ein unsicheres Spielzeug und müsste sofort zurückgerufen werden.
Ja, das ist richtig. Aber ihr habt schon recht, ja. Wer Waffen herstellt, sollte verhaftet werden.
Nee, das hatte ich ja gerade, das machen die in Japan so.
Ja, aber nicht in Deutschland.
Nee.
Aber trotzdem aufpassen, was ihr druckt.
Anfang Mai hat jemand quasi gesagt, dass er OpenSSH eine Schwachstelle gefunden hat in OpenSSH und wollte die für 20 Bitcoins zur Verfügung stellen. So, er hat auch nicht gesagt, was die Schwachstelle ist. Und die OpenBSD-Entwickler.
Nulls, Hexor, bla bla, seitenweise. Und irgendein Pfeil war doch dabei, was irre groß war, oder?
Aha. Ah, und in dem README war Konsole-Output. Also, das muss total legit gewesen sein.
Ja. Schön. Muss ich meinen, nach Heartbleed, ne? Wird man trotzdem mal kurz nervös, so genau. Was so weit fliegen sieht. Man denkt ja nicht, dass es möglich ist. Auch wenn OpenSSH, glaube ich, nicht von deutschen Doktoranden programmiert wird, oder? Zumindest nicht nur. Ich glaube, die haben auch einen besseren Review-Prozess dort. Aber immerhin, also, ne? Die Welt wartet drauf.
Haben wir noch mehr News?
Ja, netzpolitik.org wurde für den Grimme Award nachnominiert. Ja. Das heißt, die könnten mit ihrem schönen Weblog irgendwie ja diesen Grimme Award gewinnen, was ja echt schön wäre. So eine Auszeichnung für ja, so eine schöne Zeitung oder einen Blog halt. Finde ich gut. Ich finde, das war eine News wert. Ihr dürft jetzt lachen.
Nee, auf jeden Fall. Also bei Netzpolitik kann man ja auch gern sagen, dass die diesen sehr, sehr wichtigen Blog, die haben ja auch schon mehrere Sachen geleakt dort, für ja, mehr oder weniger aus Überzeugung betreiben. Und die hatten ja auch schon mehrfach so um Spenden geworben. Und ich weiß gar nicht, dieser. Ich mag den ja nicht so, den mit den
Bickendahl?
Hanekam da. Nee, nee.
Also Lobo.
Ja, Sascha Lobo.
Ich finde es aber immer ganz gut, was er da irgendwie zur Keynote
Eben, auf die bin ich ja gerade hinaus, also mhm. Republika. Ne? Da hat er praktisch dazu aufgerufen, man sollte doch solche Sachen wie Netzpolitik, die halt sich wirklich ins Zeug legen und über Jahre lang wirklich sehr, sehr gute Arbeit geleistet haben, die sollte man doch mal ein bisschen unterstützen, finanziell. Ne? Und da hat er halt so Beispiele gebracht mit, dass irgendwelche Tierschutzvereine in Bayern, glaube ich, oder was
weiß
ich.
Ein Vielfaches bekommen.
Ja, und die haben sich um irgendwie die gemeine Heuschrecke oder, naja, also es war aber irgendwie so ein Tier, ne?
Ja, es war irgendeine Wachte, also es war schon oder, ein Vogel.
Nee, war ein Vogel, okay. Also die haben sich um Vögel gekümmert und da sind halt die Leute toll mit dabei. Ja, und wir hier mit unseren Hightech-Geräten.
Und Informationsfreiheit und Redefreiheit und so.
Ja, uns ist es halt nicht viel wert, dass sich da Leute hauptberuflich, kannst du ja sagen, damit beschäftigen, halt zum einen Plattformen bereitzustellen, wo man überhaupt solche News rausbringen kann. Oder halt auch wirklich recherchieren und Zeug schreiben und. Deswegen, also Netzpolitik kann man super unterstützen. Es wäre halt auch schön, wenn solche Publikationen ein bisschen so das Medieninteresse dadurch gewinnen, dass sie halt irgendwelche Preise gewinnen und vielleicht nicht irgendwelche, die das war auch so eine News, ne? Der Applebaum hat auch hier von so einem
den Henry-Nannen-Preis erhalten, also irgendwie der Sternkunde oder so.
Ich weiß gar nicht, aber der
er hat ihn entgegengenommen und auf einer anderen Veranstaltung irgendwie gesagt, er will ihn einschmelzen lassen, weil mit der Veröffentlichung der Hitler-Tagebücher macht man ja irgendwie der Faschismus wieder gesellschaftsfähig oder
nee,
so.
Nee, aber der hat dem Typen vorgeworfen, dass er halt richtig Propaganda gemacht hatte unter Nazis. Und ich hatte dann bloß noch gelesen, dass die Spiegel Online-Redaktion sich beschwert, also zumindest mal so in den Raum geworfen hatte, dass sie doch auch den Preis mitgewonnen haben. Und ich weiß nicht, ob die sich dazu hinreißen lassen haben, zu sagen, wir wollen gerne mit.
Mitschmelzen.
Mitschmelzen. Und Bleigießen spielen. Keine Ahnung. Wo wir bei Jacob Applebaum sind, sind wir auch gleich wieder bei NSA, Snowden, Greenwald, der ein Buch geschrieben hat, oder jetzt ein Buch veröffentlicht hat. Kann ich nichts zu sagen, habe ich noch nicht gelesen.
Ich schon.
Ja?
Ja.
Oh, erzähl mal.
Ja, na, der meinte, dass er auf jeden Fall nicht irgendwie der deutschen Regierung was zur Verfügung stellen kann, so Material, was er von Snowden bekommen hat, sondern dass das nur, also dass er Journalist ist und dass es deswegen keine Regierung gibt, weil das war mit Snowden nicht abgemacht.
Nee, ich meine das Buch.
Das Buch habe ich noch nicht gelesen, nein.
Ach so.
Ja. Um Gottes Willen, nee.
Ich hatte irgendwo nur so vernommen, er will da prominente Überwachungsopfer auflisten.
In seinem Buch.
Mhm.
Aber ist ja raus, oder? Also
aber
ja,
es werden doch werden doch eh alle überwacht. Also wahrscheinlich doch auch jeder Prominente.
Nee,
also,
Angie nicht mehr.
Das sind nicht alle.
Unsere Agentin wird nicht mehr überwacht. Alles um sie drumherum, ja, aber sie selbst.
Naja, ich habe ja schon extra das Wort prominente Überwachungsopfer eingefügt, weil es macht halt, wie wir alle erfahren haben, doch nochmal einen Unterschied, ob es alle sind oder berühmte Leute.
Ja.
Stellt euch mal vor, Justin Bieber würde überwacht. Würde natürlich, weil er gehört auch zur
alle.
Menge alle, aber stellt euch das mal vor, was
ich meine. Ja, warum hat sich ja schon diese Murdoch-Dings da, wie hießen die?
Hier die Sunshine Press, nee, The Sun.
Nee, Sunshine Press, aber kann sein, dass The Sun oder The Daily oder The Yesterday, keine Ahnung, also irgendwie so ein
News of the World, kann das sein?
Oder
hat sich da nicht so ein Podcast sein danach benannt, nachdem der geschlossen wurde, die Zeitung?
Hatten die sich erst dann so genannt?
Also es war, wann war es, 2011 im Sommer. Da gab es diesen Skandal, wo der Medienunternehmer Murdoch seine Zeitung zumachen musste, weil die haben die Handys von Kriminalitätsopfern abgehört und
das von vielen Prominenten und nicht nur die Handys abgehört, die haben halt die Mailboxen gehackt. Das heißt, diese, wo man wo immer da steht, hier, wir haben 5 neue Nachrichten und dann weiß man nicht, wie man die abruft. Das.
Die wussten es doch.
Ja, die wussten es halt. Und ja, sowas haben die gemacht und bla bla. Einen Faden verloren, aber News of the World, das wusste ich gar nicht, dass sie dich danach benannt haben, aber das ist ja hier Bicycle Mark und Herr Pritkas, die über ja, Reisen durch die Welt berichten.
Du meinst Raumzeit?
Nein, News of the World.
Ach, ja, ja, ich habe nur Reisen gehört. Tut mir leid.
Ist aber ein...
ja, News of the World 1843 bis 2011.
1843?
Mhm.
Was, so alt war das?
Mhm.
Oh, das muss ja Spaß gemacht haben, das so zu machen.
Definitiv.
Ja, naja, aber wie es halt so ist in der Medienlandschaft, das verändert sich alles. Ja. Gut, aber ich mach mal ganz kurz bei NSA weiter. Da wissen wir ja, dass die, das war glaube ich auch im Monat, letzten Monat so ein Ding, also nicht nur, wenn du deinen Computer bestellst und bist bei denen auf dem Radar, dann bauen die dir noch zusätzliche Hardware ein.
Ja, das ist krass. Irgendwie eine Dame, die an Tor mitarbeitet, die hat sich Hardware bestellt und hat dann hier von ihrem Online-Shop eine Mail bekommen, hier, ihr Paket wurde losgeschickt, hier können Sie es verfolgen.
Ja.
Und das ging irgendwie quer durchs Land.
Hat nur einen Umweg gemacht. Ja,
ja, aber ging er halt an, wie heißt es, Langley vorbei.
Ja. Und da hat es auch einen Tag hat's da verbracht. Mhm. Ja. Nee, und genauso funktioniert es mehr oder weniger, wahrscheinlich nicht automatisch, aber mit vielen Routern, also das, was unser Internet zusammenhält, ne? Diese Knotenpunkte da auf der ganzen Welt. Und da hat man heutzutage so die Wahl, dass bei
Cisco oder bei Huawei.
Genau, also ich wollte gerade auf Pest oder Cholera hin, also man kann das in den USA kaufen oder in China. Und da wurde uns ja immer gesagt, der böse chinesische Hacker und es ist alles verseucht und dem kann man nicht vertrauen. Dann hat die US-Regierung irgendwie mal so ein Dings da ausgegeben, dass also man da nicht kaufen soll bei denen, sondern bei der guten US-amerikanischen freiheitsliebenden Firma. Und das sind die wahrscheinlich wirklich. Aber wenn du das bestellst, dann geht das eben auch erstmal bei der Zusatzbestückung vorbei. Das heißt...
ist nicht ab Werk drin, nein?
Nee, ist nicht ab Werk, sondern das wird dann nochmal extra eingebaut. Ja, und dann kriegst du deine große Kiste und freust dich und lässt sie im Gabelstapler zu dir in dein Rechenzentrumsraum da reinfahren und ab da können die halt ja mal nachgucken, ob alles gut ist oder so. Also schon krass, ne? Dass wir so als ja, in unserem Neuland hier halt die Buden, die hätten sowas auch herstellen können, die sind halt alle mehr oder weniger platt. Und
das Böse ist halt, und das habe ich ja auch schon mal angebracht in dieser Sendung, die Technik, die dann zusätzlich eingebaut wird, die ist natürlich auch komplex und fehleranfällig. Ist halt so mit Technologie. Und damit macht man halt unsere Infrastruktur wesentlich schwächer, unsicherer, anfälliger. Also es ist so negativ in den Auswirkungen.
Ja, das ist natürlich negativ in Auswirkungen. Ich meine, ne, wir leben ja auch in einer Welt, wo Standards bewusst geschwächt werden, damit halt die NSA sich in Krypto reinhacken kann. Und... Ich weiß gar nicht, ne?
Ich dachte, das wäre wegen der Performance.
Ja, das ist wegen der Performance, genau. Ja, da kann man eigentlich nur mit diesen dummen Autobeispielen immer kommen, dass wir ja halt eine Sollbruchstelle ins Bremspedal reinbauen. Falls.
Ja, das wäre ja total gut, weil dann fahren die Leute auszusehen zu schnell und man kann sie abkassieren.
Naja, mehr Steuereinnahmen. Die musst du nicht mehr. Erbschaftssteuer fällt dann an, ja.
Ah, okay.
Das stimmt. Nee, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, der böse chinesische Hacker, der hat uns ja früher immer beschäftigt, wenn irgendwas passiert war, man sich so Sachen nicht richtig erklären konnte. Wie...
Mhm, ja, ja, das war...
Wie heißt das hier?
Der Schurke im Wandschrank. Den konnte man immer hervorziehen und...
Ja. So, und dann hat man halt irgendwie The Red Army Hacker und irgendwie, was da alles uns immer so für lustige Geschichten
Ja, und jetzt findet irgendwie die DEFCON, also auch eine große Hacker-Konferenz in Amerika statt, und die chinesischen Speaker, die dürfen nicht einreisen.
Die werden davon ferngehalten, was aber auch komisch ist, warum die überhaupt noch fernhalten müssen, weil die haben jetzt die ersten verknackt. Ne? Also es gab jetzt das erste Verfahren, wo die halt ich glaube es war eine Gruppe von dem bösen chinesischen Hacker, wirklich wegen Spionage haben sie die in den Knast gesteckt. Und das ist so absurd, ja, wenn man sich gleichzeitig überlegt, dass hier unser Generalbundesanwalt wohl wahrscheinlich, das ist noch nicht fest, sagen wird, NSA, ja, da haben wir nur mal was in der Zeitung gelesen, das können wir uns gar nicht vorstellen, dass sie es spioniert haben. Ne? Also da gibt es wohl kein Verfahren. Mhm. Da ist ja auch die offizielle Aussage, ne, von unseren offiziellen Stellen, die offiziell sagen, nee, also NSA, das ist gar kein Problem, es sind die Russen. Ne? Also die spionieren jetzt hier wie die Wilden, da muss man halt tierisch
aufpassen. Ja, der Verfassungsschutz meinte auch so, dass die guten Beziehungen nicht gefährdet werden.
Ja, für den Verfassungsschutz natürlich nicht. Aber das ist halt so, also das finde ich komplett absurd. Dem bösen chinesischen Hacker, werden Leute eingeknastet und ja, unser Traffic, der wird ja immer durch alles durchgefiltert, was sie da so haben, und da ist so Neuland, ja.
Ja, das können wir vielleicht gleich mal erzählen. Wir waren ja, war das schon vor einem Monat oder war das noch ein bisschen eher zu einer CDU-Veranstaltung zum Thema NSA-Skandal? Erwartungsgemäß waren da sehr viele Rentner anwesend. Was ich da Erschreckendes mitgenommen habe, es wird halt definitiv kein North Spy-Abkommen geben. Also halt komplett aussichtslos. Und als es dann mal von jüngeren Leuten im Publikum kritische Gegenfragen gab, gab es natürlich einen Geschichtsexkurs in die DDR und dass es da alles viel schlimmer gewesen sei. Ja, so viel dazu.
Das war unsere sächsische CDU,
ja,
oder?
Ja, genau.
Naja.
Hat er dann auch gesagt, hier, ich muss jetzt tanzen gehen? Ich war im, wie hieß der, Ulbich oder so, also hier unser Innenminister. Ja. Das war mal in Tharandt, da haben die über den Cyberwar philosophiert. Zu so einer Veranstaltung, da hatte ich dann auch so Fragen gestellt. Warum wir uns ja nicht besser schützen, warum wir den Cyber...
Oh, guck mal, wie spät es schon ist.
Ja, Abwehrleuten. Und auch echt nach drei Fragen meinte der, also, tut mir leid, ich muss jetzt gehen. Das ist der Abend, an dem ich immer im Monat, an dem ich immer mit meiner Frau tanzen gehe.
Ah, das ist natürlich viel wichtiger als irgendwelche Grundrechte, wenn man Innenminister ist.
Ja, das hat echt Unterhaltungswert, weil die Rentner da im Publikum, also die bestimmten...
Die fanden es natürlich gut.
Nee, die fanden natürlich das alles gut, aber die kamen halt so mit ihren ganzen Virenfragen, ne? Ah. Ich habe da so eine E-Mail bekommen und da stand das und das drin und kann man da nicht was machen? Und ja, das ist halt so deren Problemspektrum. Mhm. Und die haben da schwadroniert über der Cyberkrieger, der die sächsische Straßenlaterne angreift. Naja, das hat halt immer einen gewissen provinziellen Charme, so eine Veranstaltung.
Ja, die Empfehlung, sich einen Virenscanner unbedingt zu installieren, kam natürlich auch von den CDU-Handys auf diese Veranstaltung.
Ja.
Ja.
Ich benutze keinen.
Ich auch nicht.
So.
Gottes Willen. Also, kann Virenscanner?
Nee.
Das ist aber unsicher.
Oder? Inherent.
Ja.
Naja. So, haben wir denn noch was?
Haben wir noch News? Also ich habe, glaube ich, nichts mehr. Außer, dass Perl 20 released wurde.
Wirklich 20, nicht 5.20?
Ja, 5.20, ja.
Und wann kommen die 6?
Weihnachten.
Ah.
Also die 6 ist ja halt auch eine eigene Sprache. Also Perl 5.
Ich habe da bloß eine Überschrift gelesen, da gibt es jetzt Signaturen für Funktionen.
Ja, also es sieht so, ich habe es noch nicht verwendet, es sieht tatsächlich so aus, als wäre das halt so Signaturen, wie man sie halt aus anderen Programmiersprachen halt auch kennt. Dass man halt wirklich einen Namen hinschreibt so Und nicht bloß die Sigils in den Signaturhub. Was mich allerdings mehr interessieren würde, ob man halt immer noch die Signaturen halt umgehen kann. Weil
aber hat dieses Perl 6 dann die Zielgruppe Perl 5 Programmierer?
Nee. Das ist eine komplett andere Sprache. Aber ich muss sagen, weiß nicht, Perl 6 habe ich mir noch gar nicht groß angeguckt. Und es gibt eine neue Art zu dereferenzieren in Perl 15, die aber keinen Meter besser hat als die alte. So, von daher. Aber Subroutinen-Prototypen sind schon ganz nett.
Ja, ist ansonsten eine neue Basic-Version rausgekommen.
Nee, aber der Glasgow Haskell Compiler 7.8, der bringt voll tolle Sachen wie dynamisches Linking. Das ist der heiße Scheiß. So, machen wir vielleicht ein bisschen
Musikpause. Ich kann ja noch eine Musik machen.
Dann geht's los mit dem Thema Chaos und Chaos Computer Club. Hier bei Penta Radio, der monatlichen Sendung des Chaos Computer Club. Die Chatte gibt's auf www.c3d2.de. Bye. Willkommen zurück zu Penta Radio. Heute unser Thema Chaos und Chaos Computer Club. Ja, der CCC. Wollen wir da erstmal mit der Geschichte anfangen?
Ja, oder?
Das ist so ein deutscher Verein. Denn wenn mehr als zwei Deutsche sich zusammenfinden, dann gründen sie einen Verein.
Genau.
Aber ich fand den CCC immer erfrischend undeutsch. Und ich glaube, die Vereinsgründung, die hat sich halt daraus ergeben, dass man halt sich neuen Gesetzen konfrontiert sah, die halt irgendwelche Datensabotage unter Strafe stellt. Und da gab es halt die Wahl, ob man jetzt einen Verein gründet oder eine kriminelle Vereinigung wird.
Genau, und letztendlich wurde sich dann für den Verein entschieden. Wann war das? 1984? Mhm.
Aber ja. Die Gründungsversammlung, also bevor es ein Verein wurde, war 1981. Und da gab es diesen Gründungsaufruf namens Tuvat, also Tuvas.txt. Ja. Und da haben sich Leute im bei der Taz, glaube ich, zusammengefunden. Moment, ich habe das gleich hier auf Wikipedia rausgesucht. 12. September 1981. Also ist noch nicht ganz 33. Dauert noch 4 Monate. In den Redaktionsräumen der Taz. Und hat sich dann aber eher in Hamburg, nicht in Berlin, weiterentwickelt. Oh ja, und 1984 wurde dann auch gleich die Datenschleuder veröffentlicht. Die gibt es ja immer noch, erscheint aber relativ unregelmäßig leider. Die Lektüre jener lohnt aber immer. Unter ds.ccc.de kann man die dann immer runterladen.
Ja, wann gab es denn eigentlich den ersten Kongress?
Keine Ahnung, ich sehe gerade, dass auf der Wikipedia-Seite auch Pentaradio verlinkt ist.
Ja. Wahnsinn. Ja, die lokalen Radios, die fallen immer so ein bisschen in den Hintergrund, aber da gibt es ja doch einige und man findet die unter chaosradio.ccc.de und da gibt es dann einen Link Chaos Radio Family. Da gibt es eine Menge. Soll ich die mal aufzählen?
Ja,
mach das mal. Weil wir Radio sind. Def Radio aus Ulm, C-Radar aus Darmstadt, Nordfunk aus Mainz und Wiesbaden, Radio Chaotica aus Karlsruhe, dann die kennt ihr, Penta Radio 24 aus Dresden, das Überwachungsstadel aus Bremen, den Hackfunk aus Zürich, die Nerds on Air aus Wien. Ja. Ah, und Nerd Alert aus Hamburg.
Datenkanal in Jena?
Oh ja, den Datenkanal in Jena. Dann ist das hier gar nicht vollständig.
Ist der Datenkanal hier eine CCC-Geschichte?
Also auf jeden Fall ist er so diesem Hackerspace dort zugehörig. Das ist eine gute Frage, ob das denn dort auch ein Chaos-Treff ist. Vielleicht wollen wir mal auf die dezentrale Organisation des Chaos Computer Clubs eingehen. Oder vielleicht erstmal, warum Dezentralisation? Weil Zentraldorf erstmal an Autoritäten misstrauen sollte und das steht in der Hackerethik. In die Hackerethik? Für Details muss ich da jetzt nochmal finden.
Ich finde auch immer, dass man bei so diversen Actionfilme mal sehr gut sieht, wie zentrale Systeme halt irgendwie krachen gehen, weil man irgendwie so einen Computer hat, der soll so Failover sein und nur der eine soll das können und zum Schluss geht aber genau die Kiste kaputt und so.
Okay, die Hackerethik stammt ursprünglich aus dem Buch Hackers von Stephen Levi, 1984.
Da würde ich aber stark widersprechen. Der hat zusammengeschrieben.
Er hat zusammengeschrieben? Wo kommt es denn?
Das ist auch eine sehr gute Referenz, aus der Jargon-File. Aber ich glaube, der hat es daher, dass er sich mit den Leuten unterhalten hat, die so früher mit Eisenbahn gespielt haben. Ich glaube nicht, dass es da so ein offizielles Manifest gab, wo drin stand, das ist unsere Ethik und so sieht die aus.
Aber er hat die ursprüngliche Version zusammengeschrieben.
Ja, wie die Grimm-Brüder.
Genau, wie die Gebrüder Grimm, die Märchen.
Ja, die kriegen ja auch immer jegliche Attribution. Ja. Ne? Von daher
das ist muss man ja nicht so durchziehen.
Kann man schon so machen. Okay, der CCC hat es aufgegriffen, nochmal ein bisschen angepasst. Und ich würde die jetzt einfach mal runterbeten. Der Zugang zu Computern und allem, was einem zeigen kann, wie diese Welt funktioniert, sollte unbegrenzt und vollständig sein. Alle Informationen müssen frei sein. Misstraue Autoritäten und fördere Dezentralisierung. Beurteile einen Hacker nach dem, was er tut und nicht nach üblichen Kriterien wie Aussehen, Alter, Rasse, Geschlecht oder gesellschaftliche Stellung. Man kann mit einem Computer Kunst und Schönheit schaffen. Computer können dein Leben zum Besseren verändern. Müll nicht in den Daten anderer Leute. Öffentliche Daten nützen, private Daten schützen.
Gerade das letzte ist eine Erweiterung vom CCC, ne?
Ja, aber das hat ja Überschneidung mit Müll nicht in den Daten anderer Leute und alle Informationen müssen frei sein. Also das konkretisiert es halt in öffentliche und private Daten. Wo waren wir zuletzt
stehen geblieben? Ja, jetzt waren wir bei der Hackerethik. Wir waren stehen geblieben bei der dezentralen Struktur. Genau, genau. Der Chaos Computer Club, da gibt es natürlich irgendwie den Bundes-EV, den Verein. Und letztendlich ist das aber nicht irgendwie so ein Ort, wo da irgendwie ein paar Leute sitzen und das ist der Chaos Computer Club, sondern die sitzen eigentlich überall in Deutschland verteilt, teilweise sogar in Österreich und in der Schweiz. Also in Zürich gibt es auf jeden Fall einen ERFA und ich weiß nicht, ob es in Österreich einen gibt.
In Österreich gibt es auf jeden Fall einen. Wien müsste einer sein, oder?
Ich bin mir nicht sicher.
Seid ihr gerade bei ERFA-Kreis oder Chaos-Treffs?
ERFA-Kreis.
Chaos-Treff kann halt prinzipiell jeder Kunden, aber wenn man dann mal gezeigt hat, dass man irgendwie langfristig aktiv ist und vielleicht auch mal ein Event gewuppt hat, dann kann man sich auf einem Kongress oder so treffen und sagen, wir möchten gerne Eiferkreis werden. Der Erfahrungsaustauschkreis. Und da gibt es 26 bundesweit.
Genau. Und was noch ein Unterschied ist, so zwischen Chaos-Treff und Erfa-Kreis, ist, dass bei einem Erfa-Kreis, glaube ich, schon die meisten Mitglieder auch Mitglieder in dem Bundes-EV sind.
Also die Unterscheidung kommt, glaube ich, daher, dass man nicht jedem gestatten will, sich CCC zu nennen. Die Erfa-Kreise dürfen das.
Ja.
Aber man hat halt in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen damit gemacht, dass Leute irgendwie sagen, ich bin ein cooler Hacker und ich habe hier deine Daten, jetzt bezahlen wir ganz viel Geld, sonst tue ich böse Dinge damit.
Genau.
Ein bisschen durcheinander, oder?
Ja.
Also ich finde, man sollte erst einmal, es gibt den e.V. und den gibt es halt als Rechtsform und ja, wenn halt so eine Rechtsform gebraucht wird, dann gibt es halt den e.V. und da kann man auch Mitglied werden und das ist nicht, wie man da immer gefragt wird, oh, muss man eine Prüfung machen oder irgendwie so ein Quatsch. Nee, da musst du Geld bezahlen und dann kriegst du die Datenschleuder zugeschickt. Vielleicht.
Und du kannst dann ankreuzen, dass du einem ERFA-Kreis zugehörig fühlst und dann unterstützt du den ein bisschen mit
einem 350 oder irgendwie sowas.
Ja. Also alle Hörer, wenn ihr gerade Mitgliedsformular ausfüllt, Dresden reinschreiben.
Ja, und man kommt auf dem Kongress irgendwie für ein bisschen weniger rein, wobei halt die meisten Mitglieder dann doch wieder mehr bezahlen, weil sie gerne das Event halt finanziell unterstützen wollen, weil sie es halt cool finden. So, und damit hat es sich aber mit dem e.V., glaube ich. Und dann gibt es halt bundesweit verteilt so Knotenpunkte in dieser Struktur. Das sind diese ERFAs, Erfahrungsaustauschkreis. Das ist ein schönes Kunstwort aus einer Zeit, in der die Post noch immer so lustige Begriffe erfunden hat. Fällt mir aber gerade kein schönes Beispiel ein. So, und wenn man sich jetzt so generell dem CCC zugehörig fühlt, dann ja, kann man halt so einen
Erfahrungsaustausch.
Chaos-Treff. Ja, genau, so ein Chaos-Treff gründen. Und da gibt es eine Mailingliste, also so war das zumindest früher. Ich glaube, die gibt es immer noch. Auch wenn da, glaube ich, im Jahr bis zwei Mails drüber gehen. Und da kann man dann so schreiben, hallo, ich würde hier gern mal mich treffen. Und dann ja, passiert es halt. In Dresden oder in Sachsen generell war das so, dass irgendwie in den 90ern es da mal so Bestrebungen gab, sowas zu gründen. Alles nicht so mit besonders viel Erfolg gekrönt. Seit Ende der 90er kenne ich das. Also da habe ich auch versucht, mich hier in Dresden mit Leuten zu treffen. Die waren dann auch schon wieder weg. Dann habe ich mal welche erwischt. Die fand ich damals halt ein bisschen schräg, weil die haben die ganze Zeit davon erzählt, dass sie irgendwie ihr eigenes Betriebssystem schreiben wollen und haben da also große Pläne gehabt. Allerdings mit wenig Nachhaltigkeit. Ja, und dann hat halt auf dieser Mailingliste mal einer geschrieben, warum es denn kein Chaos-Treff in Dresden gibt. Weil Potenzial müsste eigentlich da sein und wollen wir nicht mal. Und das war dann so eine kritische Masse zusammengekommen, die sich einfach mal getroffen hat und die ja, haben sich dann halt unterhalten und dann sich halt regelmäßig getroffen. Und so ist das Ganze hier in Dresden zumindest ans Laufen gekommen.
Wann war das?
Das war 2000, würde ich denken. 2000 oder 2001 so in der Dreh. Ja.
Da wurde der Erfurt-Kreis sind wir dann 2004 geworden.
Das kann sein. Also, wir waren halt so der östlichste Chaos-Treff dann gewesen. Generell war es mit der Verbreitung von Chaos-Treffs gerade im Osten der neu zusammengeschraubten Republik ja nicht ganz so prall. Also es war nicht so wie in Berlin, dass sich da irgendwie Ost und West zusammengefunden haben und mochten sich da. Also ne, wenn man da Frank Rieger zum Beispiel mal zuhört, dann sagt er so, das waren halt so die Leute, die er irgendwie sympathisch fand, weil die ihn halt nicht angeguckt haben, irgendwie wie seine Jacke aussieht und ob er seine Schuhe geputzt hat, so nach dem Motto. Ne? Also hier, boah, du siehst aus wie ein Ossi, so nach dem Motto, sondern ja, das waren halt ganz normale Leute, die sich halt um Sachen gekümmert haben, die irgendwie wichtiger waren. Also ein äußerlicher Quatsch. Na egal, aber in Dresden ist es halt so losgegangen. Und wir haben dann ja halt auch so eine Kneipentreffzeit durchgehabt, wo die Datenspuren draußen entstanden sind. Weil wir dann gesagt hatten, wir machen hier sowas Ähnliches. Also dieses Themenabende, glaube ich, sind dann auch damals so entstanden. Und dann hat man gesagt, so zu Datenschutz, das klingt irgendwie, da kann man also so viel drüber reden, da nehmen wir uns mal einen ganzen Tag Zeit. Und daraus sind dann die ersten Datenspuren entstanden. Ja, und das ist dann halt gewachsen. Dann hatten wir auch sehr engagierte Leute hier mit am Start, also Fukami, ne? Und irgendwann hatten wir dann uns mal entschlossen, zu sagen, wir möchten gerne Erfa werden. So, und das ist halt so, dass auf solchen CCC-Events, klar, Kongress, aber was weiß ich, KPNP, Easter Hack und so, gibt es halt immer eine Zusammenkunft an diesen ganzen Chaos-Treffs und Erfas.
Die sogenannten Regio-Treffen.
Die Regio-Treffen. Das macht ja Maha immer noch. Da sozusagen das Ganze organisiert und so ein bisschen. Und da wird dann halt so quer durch erzählt, was so die einzelnen Knotenpunkte halt so machen. Und das ist auch das Gremium, was dann halt hauptsächlich darüber abstimmt, ob jetzt irgendwie so ein Chaos-Treff da Erfa werden darf oder nicht.
Da geht es immer ziemlich demokratisch zu. Also es ist kein Gremium, wo irgendwie ein Panel vorne sitzt und entscheidet, sondern
nee, das ist halt
bestimmt miteinander.
Genau, das sind Stühle, die stehen am Kreis und da kann halt jeder reden und diskutieren. Ja, und da sieht man halt auch, was die anderen so machen. Und da sitzen auch zum Teil Leute, die irgendwie KAM, Erfa oder Chaos-Treff zugehörig sind. Aber egal. Und ja, und da kann man dann Erfa werden. Was halt so ein paar Rechte und Pflichten mit sich bringt. Es gibt aber auch andere, die gesagt haben, seitdem, nee, so ein Erfa, so, das wollen wir gar nicht so strikt haben. Wir machen halt irgendwie ja, so ein Chaos-Treff oder mit halt anderen Gruppen irgendwas zusammen. Und da kommt dann sowas raus wie das Sublab in Leipzig, die also bis heute nicht jetzt das angestrebt hätten, Erfa zu werden. Aber ich glaube, die haben trotzdem Spaß. Also das ist jetzt nicht, dass man das unbedingt haben muss. Ja, und die andere Sache ist halt, ne, weil dann immer jetzt hier mit Mitglied werden und so, das ist halt ein bisschen bitter, schon die Frage, weil man geht da halt hin und dann findet man raus, ob man ja, sich da wohlfühlt in so einem Kreis oder nicht. Und wenn man sich da wohlfühlt, dann geht man halt immer wieder hin und irgendwann ja, bemerkt man gar nicht so, dass man dann eben dann doch plötzlich dazugehört. Ne? Also, und dann ist man halt dann Teil von dieser Gruppe. Und ich finde, so sollte es halt auch funktionieren.
Dann wird man Teil des Chaos.
Ja, das fand ich auch, da ich ja relativ jung erst zum Chaos Computer Club gekommen bin und halt auch hier in den Erfa in Dresden, fand ich halt die Art und Weise halt auch sehr angenehm. Man kann halt nicht Mitglied werden, man kann einfach vorbeikommen und mitmachen. So, und man macht halt einfach mit. Das ist angenehmer als irgendwie, ja, du willst hier rein, da musst du hier jetzt das Formular ausfüllen und sowas halt.
Und die Werkstattbelehrung.
Und die Werkstattbelehrung unterschreiben, genau. So, wie ist es dann zu diesem Kongress gekommen? Das war, also letztes Jahr war der 30. Und das hat ja auch irgendwie relativ klein angefangen. Am Anfang war der in Hamburg.
Dann ja, 1984 war der erste.
Genau. Und das war wohl in Hamburg noch in irgendeiner kleinen Hütte, oder? Mit so 30 Mann.
Ich war nicht dort.
Ich auch nicht.
Ja, 84 durfte ich noch nicht nach Hamburg fahren. Ja, die Geschichten sind dann immer, dass Wau und Konsorten haben da halt noch zusammen Kartoffeln geschält und Mittag gekocht.
Und im Vergleich dazu ist es heutzutage durchkommerzialisiert.
Ja, heute stellt man sich da irgendwo an und isst vom Caterer eine mittelprächtige Pizza, aber ist.
Und so gab es halt auch immer wieder die Leute, die gesagt haben, wir wollen das so haben wie früher, so kuschelig. Und daraus sind dann halt die anderen, kleineren Veranstaltungen entstanden. Ich glaube, das Easter Hack als erstes. Das Easter Hack gab es gibt es auch jedes Jahr zu Ostern. Nicht zu Weihnachten, wie der Kongress. Und bisher war das alle 2 Jahre in Hamburg und alle 2 Jahre in einer Stadt, die sich beworben hat. Also wo sich der Chaos-Treff oder der Erfa-Kreis beworben hat. Aber seit der Kongress jetzt wieder nach Hamburg gezogen ist, ist das Easter Hack jedes Jahr woanders.
Ja, okay.
Also auch ganz erfrischend.
Ja. War das mal in Dresden?
Nee.
Noch nicht. Ja, was man halt zu dem Kongress sagen muss, inzwischen können sich da auch, glaube ich, nicht mehr ein paar Leute hinstellen und Kartoffeln schälen für die Besucher. So, oh, nice. Wie viele waren das letztes Jahr?
Over 9000? Also, letztes Jahr gab es ja zum Beispiel diese Coffee Hackers und da wurde Kaffee mit einem Fahrrad gemahlen, oder?
Mit so einigem. Also die hatten da schweres Gerät, was Kaffeezubereitung angeht. Aber dazu muss man natürlich sagen, die Coffee-Nerds, das waren einfach halt Leute, die sich gerne mit Kaffee beschäftigen. Also die haben dann nicht so den Anspruch gehabt, den ganzen Kongress mit Kaffee zu versorgen, sondern die wollten sich einfach über Kaffee austauschen. Und dass da halt viele Leute Kaffee abbekommen haben, das war glücklicherweise so. Ja, also wegen Catering kann ich noch sagen, der Kongress hat ja eine unglaubliche Anzahl von Helfer jedes Jahr. Ich glaube, letztes Jahr waren es über 1000 angemeldete Helfer, freiwillige Helfer, also die selber als Teilnehmer hinfahren und dann, anstatt die ganze Zeit zu Vorträgen zu gehen und sich bespaßen zu lassen, genau, sorgen sie dafür, dass der Kongress läuft und viele von denen machen halt tatsächlich auch Catering. Das ist allerdings nicht Catering für den ganzen Kongress, weil das wäre viel zu schwierig, sondern für die Leute, die einfach nicht die Zeit haben, sich Essen zu holen. Also für die Leute, die die Talks vorbereiten, für die Leute, die Technik machen. Das heißt, so ein bisschen was von dem, wir machen unser eigenes Ding, wir sorgen selber für unseren Mittag und das ist alles irgendwie selbst organisiert und chaotisch, gibt es halt immer noch.
Ja.
Ja, mehr zum Kongress findet man, glaube ich, dann in den Pentacasts. Da gab es nämlich einen.
Stimmt, da gab es einen
Pentacast namens Hackerspace Survey. Den finde ich auch.
In dem es zum Kongress ging.
Nee, irgendwie.
Ums Camp, aber das ist ja von der Organisation relativ ähnlich. Pentacast 34. Ich dachte, es gab auch was zum
Kongress. Es gab auch einen zum Kongress, auf jeden Fall.
Hören Sie uns jetzt, wie wir das im Internet surfen? Ich find's gerade nicht.
Ich guck mal.
Ich habe den Wikipedia-Artikel vor mir.
Ah, 43, 28 C3, hinter den Kulissen.
Ja, jetzt habe ich ihn auch.
Ja, immer wieder hörenswert.
Und dort wird, glaube ich, auch viel über die Erfa-Kreise und über die Struktur des Clubs erklärt.
Ja, dann hört doch da einfach mal rein und wir spielen jetzt Musik.
Nee, ich würde gerne mal weiter auf das Chaos kommen. Und zwar steht hier in unserem Vorbereitungspad: These, politische Aktion kam erst später hinzu. Ich weiß nicht, wer das getippt hat. Ist der hier? Nee, der ist...
Ah, nee, der ist leider nicht hier. Er meinte gestern, dass das politische Ausmaß vom Chaos Computer Club halt erst viel später kam.
Sehe ich halt überhaupt nicht so. Also ich meine, es ging ja schon mit diesem 2watt.txt los, wo man aufgerufen hat, was zu tun, weil uns die Maschinen in Zukunft regieren werden.
Vielleicht ist es auch einfach der Eindruck, dass der Einfluss auf die Gesellschaft halt sich stark verändert hat. Und
aber das haben die Leute damals, diese Gründungsleute, die haben das schon abgesehen.
Ja.
Auf jeden Fall kann ich mir vorstellen, dass hinter dem Satz einfach steht, wenn eine Vereinigung kaum Einfluss hat, dann ist sie nicht politisch aktiv, was natürlich Quatsch ist. Aber es wird von vielen dann so gesehen. Von daher kann ich schon nachvollziehen, dass das so geschrieben wird.
Okay, und jetzt, wo der CCC zum Establishment gehört, hat er auch mehr Einfluss.
Einfluss hat er auf jeden Fall mehr. Aber wo? Ich weiß nicht. Also
naja, es werden halt Klagen angestrengt und er wird von Parteien als Sachverständigte hinzugezogen.
Von Parteien? Von welcher Partei denn?
Zum Beispiel für irgendwelche Gutachten.
Hast du da ein Beispiel?
Ja, die Grünen haben in den 90ern mal eine Studie oder so haben wollen, ob sie das mit der elektronischen Kommunikation anfangen sollten und ja, damals war es halt ein bisschen anders und irgendwann meinten die Hacker, lass es lieber erst mal sein.
Oder ganz aktuell, Konstanze spricht am 30. für die Linken hier in Dresden.
Oder Linus Neumann ist Sachverständigter bei den
DEML.
Ja. Aber das ist jetzt, glaube ich, nicht an Parteien gebunden.
Also, ne, ich halte mich ehrlich gesagt ein bisschen zurück, weil die...
Du weißt aber am meisten.
Zu sagen, dass der CCC von Anfang an irgendwie nicht politisch war, das war, ist, glaube ich, ein bisschen sehr schräg. Die haben sich, ne, so in ihrer ersten Zeit, so haben die, glaube ich, bei den Grünen waren die mit dabei und haben darüber diskutiert, zumindest die Grünen haben darüber diskutiert, dass die Maschinen uns alle hier plattwalzen.
Versklaven.
Versklaven, dass das Teufelszeug ist. Aber wie gesagt, da rede ich hier, da bin ich noch nicht mal auf Wikipedia-Niveau, hier, um hier mitzureden. Deswegen lasse ich das da auch lieber bleiben. Der CCC hat, glaube ich, über die Jahre immer sich politisch geäußert. Vielleicht nicht ganz so seriös, wie das in den letzten Jahren versucht wird, mit sehr, sehr viel Energie, um halt wirklich mitmachen zu können an politischen Diskussionen, um halt ernst genommen zu werden vom Bundesverfassungsgericht und Co. Ne? Wir hatten mal so Zeiten, da haben wir hier Boycott Music Industry gesagt, was ich aber auch total lustig fand, als damals die, weiß nicht, ob Sie hier noch daran erinnern, dass die Franzosen irgendwelche Atolle da mit Atombomben versucht haben zu sprengen. Da haben wir den Cyberkrieg erklärt. Das, weiß gar nicht, ob das in den 80er oder 90er waren, aber ist halt sehr, sehr lange her. Fand ich auch schöne Aktionen. Also das bringt es halt genauso auf den Punkt. Ne?
Ja. Zeigt aber auch schön, dass es halt auch immer um Verantwortung geht. Also ich meine, wenn man gegen Atomtests ist, dann ist es halt deutlich Verantwortlichkeit.
Das kann man halt auch bei dem Levi sehr schön nachlesen. Das ist eine ureigene Hacker-Eigenschaft, dass man sich mit Systemen auseinandersetzt und nicht nur irgendwie, wie kommt das Bit von dem einen Register ins andere, sondern um Auswirkungen, also was man immer so in der Technikfolgeabschätzung, obwohl das Wort total bescheuert ist. Ne? Also es geht immer um Systeme und das, was uns so umgibt. Und Politik ist halt auch bloß irgendwie ein System, was verschiedene Eingangsgrößen hat. Und dann kommt halt zum Schluss irgendwie entweder nichts raus oder,
ja, oder viel heiße Luft.
Viel heiße Luft, aber es ist halt irgendwie ein System. Ne? Und da versuchen ganz, ganz viele Leute an allen möglichen Strippen zu ziehen. Und ja, aber letzten Endes ist es halt so ein Regelwerk, nach dem das mehr oder weniger abläuft. Und das zu verstehen, das zu hacken, das ist also selbstverständlich von Anfang an ja, ein Ziel gewesen. Also nicht Ziel im Sinne von, das nehmen wir uns jetzt vor, sondern das ist komplett natürlich, dass man auch, ja,
da würde ich aber mal rumhackt. Noch den Unterschied zu zum Beispiel Anonymous ziehen. Also, auch wenn man das jetzt vielleicht nicht als Hackergruppe auffassen kann, gab es halt doch da Individuen und Gruppierungen, die einfach mal massiv persönliche Daten geleakt haben. Und das steht halt im krassen Gegensatz zum CCC und der Hackerethik.
Das steht als allererstes im krassen Gegensatz zur Hackerethik. Und das ist wirklich, dass die Leute nicht richtig sozialisiert sind. Und das ist halt eine, meiner Meinung nach, große Leistung, was der CCC so generell in Deutschland hinbekommen hat. Ne? Also es gibt, glaube ich, in keinem anderen Land so eine feste Organisation oder Struktur von, was jetzt auch immer Hacker sind, ne? Also so, sag mal, von den generell sehr stark technikbegeisterten Individuen. Und der CCC setzt sich auch ganz stark dafür ein, dass die Leute halt so ein gewisses ethisches Grundgerüst bei ihrem Tun halt mitbekommen, ne? Beispiel, es gibt auch so einen Kongress, halt so eine Hacker-Ethik-Hotline, wo, wenn man jetzt irgendwie, was weiß ich, irgendwas gehackt hat und hat da jetzt 13 Millionen, keine Ahnung, 130 Millionen oder wie viele eBay-Account-Daten plötzlich zufällig auf seine Festplatte geladen, wo man sich halt nochmal beraten lassen kann, ob das jetzt eine gute Idee ist, das irgendwo öffentlich irgendwo hinzukippen. Oder ob man nicht vielleicht mal drüber nachdenken sollte, dass man da eine ganze Menge Leute, die ja von ihrem Wocheneinkauf noch nicht zurück sind, vielleicht nicht unbedingt jetzt einen Gefallen tut, das halt gleich so rauszukippen. Wo sich der CCC halt vor Leute stellt, die vielleicht nicht irgendwie mit dem, was sie da gerade gemacht haben, richtig klarkommen. Also wenn ich an den, was es ja früher mal gab, hier solche deutschen Facebook-Klons, irgendwas mit Studi, Kinder-VZ oder
heißt
was?
Heißt es ID-Pool und ist tot.
Ja, aber ich meine, ist tot. Das Traurige dabei ist ja, dass da auch mal jemand irgendwie so einen Crawler geschrieben hatte. Hatte sich dann an die Security von der Bude da gewandt, woraufhin er sich in der Untersuchungszelle wiedergefunden hatte und ist damit offensichtlich nicht klargekommen und hat sich halt erhängt in der Zelle. Und das sind halt auch Sachen, die der CCC halt anbietet, dass er dann halt solchen Leuten erstmal einen Ansprechpunkt bietet und dann halt als CCC eben mit solchen Organisationen dealt und was weiß ich, Leaks oder Hacks oder irgendwelche Sicherheitslücken praktisch ethisch korrekt verarbeitet. Und ja, das ist, finde ich, eine große Leistung des Clubs. Und das haben sie, also das war so schon immer. Wenn man sich zum Beispiel mal anguckt, ne, mit welcher Energie Leute wie Andi Müller-Magun, die sicherlich heutzutage auch ein bisschen hinterfragt werden, aber mit wie viel Energie der sich um solche Fälle gekümmert hat, wie Tron zum Beispiel, Karl Koch, der jetzt irgendwie, glaube ich, 30 Jahre ist es her, dass er sich da angeblich, aber ne, das, was man halt wirklich, also ich weiß es nicht, da mit Benzin übersen hat und angebrannt hat, da ist halt ein Zusammenhalt da. Und das ist halt nicht, dass die Leute Club dann immer sofort die erste offizielle Meldung wirklich glauben, sondern ja, die versuchen halt, ne, den Sachen auf den Grund zu gehen. Und ja, leider ist es dann eben auch so, dass sich manchmal Leute in Verschwörungstheorien verstricken, die ja, je nachdem, was man so immer als Realität wahrnimmt, nicht immer jeder Realität gerecht werden.
Ja, Paranoia wird ja im Chaos ein bisschen anders wahrgenommen. Also eine gewisse Grundparanoia gilt eigentlich als normal im Chaos. Im Gegensatz vielleicht zu ja, dem überwiegenden Rest der Bevölkerung. Das hat natürlich ein paar negative Seiten, allerdings auch viele positive. Ja, insbesondere natürlich dann, wenn die Paranoia sich als richtig herausstellt und man dann viel, ja, weil man sich viel Gedanken darüber gemacht hat, wenn es so wäre, viel besser damit auseinandersetzen kann mit der Situation. Oh, verdammt, wir werden wirklich überwacht. Aber da habe ich ja schon die ganze Zeit drüber nachgedacht.
Ja, seit Snowden sind wir da alle ein bisschen mehr sensibilisiert.
Ja, und vor allen Dingen auch bestätigt, oder?
Ja.
Also, ich meine, früher...
Naja, also ich bin halt weniger Anhänger von Verschwörungstheorien und bin in Gedanken nie ganz so weit gegangen, weil sonst wäre der ganze Kampf gegen Vorratsdatenspeicherung so sinnlos. Nee?
Verstehe ich jetzt nicht.
Na, wir wollten keine Vorratsdatenspeicherung, aber am Ende ist es ja schon viel schlimmer.
Ja. Ja, das stimmt.
Ja, aber deswegen ist doch trotzdem gut,
wenn man die Daten nicht nochmal speichert. Vorgeht.
Na, ich finde, man sollte vielleicht erstmal gegen das viel Schlimmere vorgehen. Auch wenn es noch aussichtsloser ist.
Aber ja, nicht, wenn einem nebenbei die Zeit geraubt wird, sich gegen die kleinen Schritte, die wiederum dahin führen.
Es ist keine Diskussion, die ich unbedingt aufmachen wollte. Ist alles schlimm. Gehört alles weg.
Ja.
Fakt ist, dass so die Leute, die zum Beispiel gegen Vorratsdatenspeicherung vorgehen, sich schon noch in dem Rechtsgerüst bewegen, währenddessen die Geheimdienste ihr...
Die halten sich doch alle an deutsches Recht.
Ja. Mit Vorratsdatenspeicherung meintest du jetzt, oder? Du hast gerade gesagt, gegen Vorratsdatenspeicherung vorgehen. Die Leute, die gegen Vorratsdatenspeicherung vorgehen.
Ja.
Ja, die Leute, die gegen Vorratsdatenspeicherung vorgehen, wie der CCC, wie der AK Vorrat und viele andere zivilgesellschaftliche Gruppen, die bewegen sich halt in dem, was wir in der Schule den Kindern als Rechtsstaat verkaufen.
Ach so, du meinst...
Die bewegen sich nicht in dem, wie heißt das immer, das Internet ist rechtsfreier Raum. Also die bewegen sich nicht in dem rechtsfreien Raum, in dem sich halt Geheimdienste bewegen, in dem die sich halt einfach an nichts halten und denken hier, ja, alle Daten sind unser.
Beziehungsweise ist es ja nicht das Internet direkt der rechtsfreie Raum für die, sondern scheinbar ist überhaupt gar kein Rechtsraum für die Geheimdienste vorhanden.
Nee. Das ist ja genau der Punkt der ganzen Geschichte.
Also das Internet ist in dem Moment nicht abgegrenzt irgendwie, sondern die Geheimdienste sind einfach nicht genug reguliert.
Gar nicht.
Ja, jetzt bin ich doch bei Astro, dass wir den Topf vielleicht gar nicht aufmachen sollten, aber...
Ja, ist irgendwie schon unser Thema jetzt gerade, oder?
Drüber reden wir es gerne. Natürlich gehören die reguliert, natürlich ist es ein Instrument. Also man kann erstmal darüber debattieren, ob man überhaupt so einen Geheimdienst braucht oder nicht. Wie viele man davon braucht, welche Aufgaben man denen gibt. Und da muss man sich darüber Gedanken machen, wer denn die Geheimdienste kontrolliert. Ob sie denn innerhalb ihrer durch Gesetze vorgeschriebenen Räume sich, also innerhalb von dem Raum noch bewegen oder ob sie da ausbrechen. Und keine Ahnung, da ist Deutschland wahrscheinlich noch nicht mal so krass wie andere Länder. Wobei wir das ja alles nicht wirklich wissen. Also ne, wir haben jetzt diesen Snowden-Untersuchungsausschuss, wo unter anderem hier der Papier sagt, ja, das, was da alles gelaufen ist, also rechtlich ist es nicht abgesegnet. Und bezieht sich halt auch auf unsere Geheimdienste.
Ach, und das, was du gerade hervorheben wolltest mit den Vereinen, ist, dass quasi die diesen Gesetzgebungsprozess und die politische Meinungsbildung so, wie man es im Gemeinschaftskundeunterricht gelernt hat, quasi versuchen zu beeinflussen und dann nicht versuchen, irgendwie das auszuhebeln bzw. zu umgehen. Diesen Unterschied wolltest du gerade hervorheben, oder? Ich habe das nee, nicht ganz verstanden gehabt.
Ich bin, ja, im Prinzip schon, aber ich bin auf die These eingegangen, dass mit der ganzen Vorratsdatenspeicherung, da müssen wir gar keine Energie drauf verwenden, solange wir hier irgendwie in der Macht haben, die ja, unter unserem Hintern hier komplett alle Daten abschnorchelt und sich an überhaupt kein Gesetz hält. Ich finde es schon wichtig, dass wir noch in unserem Rechtsstaat hier uns dahingehend einbringen, dass wir sagen, also wir finden jetzt die Idee, hier Vorratsdatenspeicherung in ein Gesetz reinzuschreiben, nicht gut. Aus den Gründen. Und dann das Ganze politisch diskutieren und als CCC, als zivilgesellschaftliche Kraft, die sich halt stark mit informationstechnischen Systemen beschäftigt, dort versucht, ihre Stimme lautstark in so eine Diskussion mit einzubringen. Das finde ich schon wichtig, wollte ich nur sagen. Anstelle zu sagen, ja, we lost the war.
Ja, zurück zum Thema CCC, oder?
Ja, gerne.
Vielleicht wollen wir noch auf den Spaß am Gerät eingehen?
Ach ja, genau.
Das machen wir Hacker halt gern.
Also die Ethik verrät es ja im Prinzip schon. Es gibt halt, also das war sozusagen der Auslöser für diese ethischen Grundsätze war, warum man die überhaupt brauchte, warum die Leute sich überhaupt Gedanken über sowas gemacht haben, war halt, dass Leute an diesen Grenzen halt auch irgendwie sich bewegen und beziehungsweise mit Technik halt oder mit informationstechnischen Systemen in einer Art und Weise umgehen, dass man sich darüber Gedanken machen muss. Der Ausgangspunkt war zwar ein viel profanerer, also du hast es vorhin schon erwähnt, es ging um Modelleisenbahnen und das in einer Zeit, als Computer noch so groß waren, dass man sie nicht zu Hause haben konnte.
Wenn es überhaupt schon gab, ja.
Ja, genau. Aber das hat sich halt dann ganz positiv weiterentwickelt mit dieser Ethik und hat halt nichts von seiner Aktualität verloren trotzdem.
Ja, weiter ging es zum Beispiel in den 80ern mit dem Selbstbauen von Modems, weil die Post meinte halt, unsere Telefonleitung nur mit von uns lizenzierten Modems, die halt endlos teuer waren. Und Datenschleuder, dem Magazin des CCC gab es halt die Modembauanleitung. Aber wer da sowas selbst betreibt, der hat sich halt mit einem Fuß in den Knast gebracht. Also schon immer kontrovers, aber gut. Und heutzutage darf man sein Modem selber bauen oder im Laden kaufen.
Also es muss noch eine Zulassung haben, ne?
Immer noch?
Du brauchst immer noch eine Zulassung, um Geräte ans Telefonnetz anschließen zu dürfen. Und selbst in deinem Laptop ist ein kleines Zertifikat, wo drauf steht, dass du das Modem von deinem Laptop ans Telefonnetz anschließen darfst. Und das für jedes Land. Das heißt, du hast in deinem Laptop sogar ein Zertifikat für das französische Telefonnetz, für das chinesische Telefonnetz, für das russische Telefonnetz.
Und wenn ich jetzt hier einfach eine Softmodem-Application aufrufe und meine Soundkarte ans Telefonnetz anschließe, dann...
Das darfst du wahrscheinlich nicht.
Hui.
Das hängt davon ab, wie du deine Soundkarte anschließt. Ich meine, wenn du die Drähte von deinem Telefon vor deinen Lautsprecher hältst, das kannst du machen. Passiert jetzt nicht viel, aber...
Naja, also den Lautsprecher und das Mikrofon von meinem Laptop ans Telefon. Das Telefon ist ja zugelassen, ne?
Du meinst als Akustikkoppler?
Mhm. Aber nur zum Sprechen.
Nee, das wirst du wahrscheinlich mittlerweile schon machen können. Der große Unterschied ist, dass es halt früher so war, dass die Post dir das Modem gegeben hat, ne? Und du hast ja bezahlt, was sie dir auf die Rechnung geschrieben haben. Und heute kannst du halt als Firma ankommen und sagen, hier, ich hätte das gern zugelassen. Und dann gibt es eine Behörde wahrscheinlich, keine Ahnung, wer das wirklich macht. Und dann kriegst du halt den Sticker oder auch nicht. Aber es ist halt ein verifizierbarer Prozess. Wonach das abläuft.
Okay.
Ja.
Ein Telefongast. Ja, voll heftig.
Hallo? Musst du noch den Hörer abnehmen?
Ja.
Schon wieder aufgelegt?
Das ist wie mit unserer Klingel.
Ja, ich habe mir noch was aufgeschrieben, nämlich so die Differenzierung des Hackerbegriffs. Auch immer wieder ein häufiges Thema in dieser Sendung. In den Medien hört man ja oft irgendwie, da wurde was gehackt und die bösen Hacker haben Kreditkartendaten gestohlen. Wenn man dann irgendwie mit Leuten redet und sagt, ich bin Hacker, dann denken die halt auch gleich, man tut den ganzen Tag fiese Sachen. Und das ist schon ein bisschen erschreckend. Also die CCC-Definition von Hacker ist halt jemand, der Spaß mit im Umgang mit Technik hat und Dinge für Zwecke verwendet, für die sie vielleicht nicht ursprünglich vorgesehen waren. Mögt ihr was ergänzen?
Das ist ein Riesentopf.
Ja, also, total.
Wir hatten ja schon mal eine Sendung.
Wir müssen ja auch 8 Minuten füllen.
Dann vielleicht nochmal der Aufruf. Lieber Anrufer, ruft doch einfach nochmal an. wir würden uns wirklich freuen, hier mal jemanden zu haben, den wir nicht vorherbestimmt haben.
Ja, hatten wir auch, glaube ich, in den letzten 2 Jahren nicht.
Nee, das stimmt. Ist schon lange her. Ich habe mal angerufen. Das war wirklich lange her. ich bin nicht der Einzige. Wir hatten auch schon mal einen Anruf aus Brasilien, oder?
Wow. Hm.
Ja, schon aber Klops. Also.
Ach, Mensch.
Nee, diesen Begriff Hacker kann man ja, und das glaube ich, machen auch unterschiedliche Leute im Club sehr, sehr unterschiedlich. Da gibt es ganz, ganz viele Definitionen für. Und ich glaube, der Grundsatz ist kreativer Umgang mit Technik. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich Technik sein muss. Mhm. Und da kann man so, das kann man unter dem Ding zusammenfassen, also das, was nicht in der Bedienungsanleitung steht. Das heißt, ja, ich habe da irgendwas und wenn ich es mal andersrum halte und ein bisschen schüttel und dann dort irgendwas anlöte, dann macht es plötzlich Dinge, die es vorher nicht gemacht hat. Das ist so Hacken.
Also die Auseinandersetzung mit den Grenzen der Technik, könnte man noch sagen, so ein bisschen allgemeiner. Das ist vielleicht das Lieblingsthema von Hackern. Also das Finden der Grenzen und das Überschreiten der Grenzen.
Das finde ich ganz gut.
Ja, zum Beispiel, was ist so die Grenze des Zulässigen oder was, also nicht im Sinne von, ist es das Ziel, das zu überschreiten, aber ist es eine gute Idee, irgendwelche Grenzen da zu haben, zu setzen, warum brauchen wir die und vielleicht auch andersrum, macht eine bestimmte Grenze, die gesetzt wurde, zum Beispiel das mit der Post von vorn, macht überhaupt Sinn, ist es nicht vielleicht viel klüger, wenn jeder sein eigenes Modem benutzen kann am Telefonnetz, solche Sachen. Und das sind halt oftmals technische Grenzen, also was ist machbar, was ist technisch machbar, das sind halt oftmals auch rechtliche Sachen und in seltenen Fällen vielleicht sogar philosophische Fragen. Das ist mir aufgefallen, viele Sachen, die so lang und breit ausdiskutiert werden, haben halt auch einen philosophischen Hintergrund im Chaos. Also es ist halt nicht ein Technikverein. Ne?
Kannst du das mit einem Beispiel untermauern? Nee. So? Also das klingt jetzt ganz schön abstrakt.
Na, wir sind keine Leute, die nur ihre Laptops reparieren. Ich finde ja Autoschrauber voll cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde das voll schön. Ich würde das auch gerne machen und können. Und die diskutieren bestimmt auch mehr als nur die neuen Felgen. Auch wenn das bei uns manchmal so rüberkommt, so, wir machen da auch noch anderen Kram, als halt mal, wenn man das mal wohin wechselt, nur über neue Felgen zu reden. So.
Mhm. Oder eines der häufigsten Missverständnisse, man beschäftigt sich nicht nur mit Open Source, sondern mit freier Software, weil der Zugang eben unbegrenzt und vollständig sein soll.
Sehr gut.
Das passt sehr gut. Ja.
Jetzt haben wir über den CCC und Hacker und den Hackerbegriff geredet. Du hattest vorhin gesagt, du hast noch einen Hack des Monats.
Na, ich weiß nicht, ob das so richtig ein Hack ist, aber zum Glück haben wir jetzt hier einen iPhone-Besitzer. Kannst du mir sagen, ob man dieses Klickgeräusch beim Fotografieren ausstellen kann oder ob das hardwarebedingt ist?
Welches Klickgeräusch?
Wenn du ein Foto machst mit dem iPhone.
Das ist kein Sound.
Ja, da kannst du einen Sound abspielen lassen oder nicht.
Ah, okay. Ja, jemand hat halt einfach diesen Sound aufgenommen, invertiert und spielt das zum gleichen Zeitpunkt ab und macht damit Noise Cancellation. Aber wenn man es abstellen kann, ist es ja voll sinnlos. Das wäre der Hack des Monats, den ich.
Ach so, nee, ist ja eine schöne Sache, ja. Aber, aber das ist genau ein Hack. Ne? Es ist zum Teil voll sinnlos. Es macht für, oder es ergibt für bestimmte Gruppen von Leuten keinen Sinn. Der Typ aber, der freut sich halt, dass er was gefunden hat. Ich meine, das ist ja schon mal eine
Challenge. Es gibt vermutlich Jurisdiktionen, wo das vorgeschrieben ist, dass so eine Handykamera nicht leise sein darf, damit man nicht heimlich in der Umkleidekabine fotografiert.
Vielleicht. Allerdings, wenn du in irgendeine Kirche gehst und fotografierst dort, dann sagen die keine Geräusche und Blitz aus. Also.
Aber das kriegen die meisten nicht hin.
Die blitzen auch, wenn sie nachts irgendeine Brücke fotografieren oder ein Haus, ja.
Oder einen Berg.
Genau, einen Berg.
Ja. Gut, die Sendung nähert sich dem Ende. Habt ihr noch was zum Thema zu sagen? Das würde ich kurz. Veranstaltungsweise.
Ja, haben wir über das Chaos schon geredet.
Bin ich.
Der Chaos ist das Gegenteil von Ordnung und das ist, glaube ich, ganz gut so, oder?
Ja.
Naja, es hat auch Nachteile.
So? Welche?
Na, es geht alles drunter und drüber und man verliert manchmal den Überblick dabei.
Und Leute, die es nicht gewohnt sind, können manchmal Schwierigkeiten haben, sich darin zurechtzufinden. Beziehungsweise wissen gar nicht, wie überhaupt in dem Chaos, was zustande kommt. Und das ist manchmal dann nicht ganz einfach zu verstehen, warum in dem ganzen Chaos trotzdem Selbstorganisation stattfindet. Also gerade der Kongress ist halt ein wunderbares Beispiel davon, trotz Chaos klappt es halt trotzdem. Und Hacker kriegen halt trotzdem was auf die Beine gestellt, obwohl sie halt so wenig Autoritäten haben und wenig Hierarchien wollen. Genau.
Gut. Wir machen einen Themenabend nächste Woche Freitag, 6. Juni,
oh ja,
zum Jubiläum des IPv6 Days. Wollen wir mal durchsprechen, was kann man eigentlich tun und nachgucken, wenn das Internet mal weg ist. Und da nehmen wir uns viel Zeit und gehen durch alle Protokollschichten. Dann.
Ich wollte den Datenspuren-CFP ankündigen.
Voll gut.
Der Call for Paper für die Datenspuren 2014. Ist jetzt im Netz. Man findet die News auf www.c3d2.de oder www.datenspuren.de. Genau, also wenn ihr interessante Vorträge, Vortragsideen habt oder so, ist jetzt die richtige Zeit, mich dafür anzumelden. Wir würden uns freuen.
Und in den Zeitraum bis zur nächsten Sendung fällt auch die Gulasch-Programmiernacht Nummer 14 in Karlsruhe vom 19. bis 22. Juni.
Oh ja.
Ja.
Das war's.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.